Widerhaken die Verantwortung der USA für schlechtes zu dem Krieg und dem Aufstieg des IS. Das war das Thema, das mir gestellt wurde. Und ich habe gedacht, um in dieses Thema einzusteigen, fangen wir mit dem netten Mann auf diesem Bild hier an. Das ist ein Massenmörder und Terrorist der übelsten Sorte. Ja, sein Name ist Kermit Roosevelt und ja, er ist der Enkel des berühmten Präsidenten.
Welches?
Der Enkel. Von Theodore Teddy Roosevelt. Kermit war die führende Figur hinter dem blutigen CIA und MI6-Putsch im Iran im Jahre 1953. Weniger bekannt ist er für seine Hauptrolle in der amerikanisch-britischen Verschwörung für einen ebenso gewaltsamen Regierungswechsel in Syrien mit Hilfe von falsche Flagge-Operationen. Nein, ich spreche nicht von den letzten Jahren, sondern aus dem Jahr 1957. Da hat es nämlich schon mal sowas gegeben, was eigentlich weithin unbekannt ist. Kermit Roosevelts Planung und Leitung des CIA-Coups in 1953, also 4 Jahre vorher, gegen Irans progressiven, säkularen, demokratischen und antikommunistischen Präsidenten Mohammed Mossadegh war erfolgreich. Im Auftrag der westlichen Ölgesellschaften wurde der gestürzte Mossadegh durch den brutalen Diktator und selbsterklärten Kaiser Schah Reza Pahlavi dann ersetzt. 4 Jahre später sollte das Uran-Umsturz-Szenario in Syrien wiederholt werden. Wieder hielt Kermit Roosevelt alle Fäden in der Hand und wie zuvor in Iran ging es bei dem für 1957 geplanten Putsch in Syrien ebenfalls um Öl und Gas. Diesmal waren jedoch nicht die syrischen Öllagerstätten das Ziel, so viel hat Syrien eben nicht, sondern es ging um Syrien als Durchgangsland. Ziel war also, dass die US-Energiekonzerne das irakische und das iranische Öl, aber dann auch schon mit Perspektive auf das saudi-arabische und Katari-Öl über eine Pipeline nach Europa bringen, was zu der Zeit der größte Energiekonsument der Welt war. Und das soll natürlich über die Türkei-Pipeline nach Europa. Kommt das irgendwie bekannt vor? Saudi-Arabien und Katar, ebenso wie das NATO-Mitgliedsland Türkei, waren anfangs ganz begeistert von dem Szenario für Kermits Regimewechsel in Syrien. Schließlich versprach der Plan doch allen beteiligten Staaten und Personen großen Reichtum und Regime also nicht nur den Staaten, sondern den Personen großen Reichtum und Anerkennung. Und jetzt scheint sich diese Geschichte zu wiederholen. Diesmal jedoch nicht als Farce, sondern als Tragödie. Umgekehrt, wie wir es normalerweise kennen. Im Jahre 1957 gab es noch keine Assad-Dynastie in Syrien, sondern nur die sozialistische Baath-Partei. Das war die einzig wirksame, nicht sektiererische, nicht theokratische politische Kraft in den arabischen Ländern damals und ist sie heute in Syrien immer noch. Und deshalb setzten CIA und MI6 und die hinter ihnen stehenden Ölunternehmen schon damals auf islamistische Kräfte, um die Energieressourcen im Nahen Osten zu kontrollieren und wie im Fall Syrien die Pipeline-Route zum größten Energiekonsumenten Europa zu legen. Aber die panarabisch orientierten baathistischen Patrioten verweigerten sich in Syrien dem angloamerikanischen Plan, der die arabischen Energiereserven unter ausländische Kontrolle gestellt hätte oder komplett unter ausländische Kontrolle gestellt hätte. Das war der Grund, weshalb die USA fest entschlossen war, die Baathisten in Damaskus damals zu stürzen und deren Erzfeinde, die Islamisten in Syrien, an die Macht zu bringen. Mit einer, übrigens mit einer Reihe von falschen Flagge-Operationen, die Kermit sich da ausgedacht hatte. Und hauptsächlich im Inneren sollte die Muslimbruderschaft und andere extremistische Gruppierungen sollten agitiert werden durch Agents Provocateurs etc., um sie gegen Damaskus, gegen die Regierung in Damaskus in Stellung zu bringen. Und zur gleichen Zeit sollten an den Grenzen Syriens zu Jordanien, Türkei und Irak sollten Unruhen geschürt werden, um diesen Ländern einen Grund zum Eingreifen zu geben, um die Grenze nach Syrien zu überschreiten. Kermits Umsturzplan sah unter anderem auch die Schaffung und Finanzierung eines freien Syrien-Ausschusses vor. Ganz aktuell. Eines freien Syrien-Ausschusses vor. Ebenso wie die Bewaffnung und Ausbildung von, ich zitiere, politischen Fraktionen mit paramilitärischen und anderen aktionistischen Fähigkeiten innerhalb Syriens. Zitat Ende. Die CIA und MI6 würden interne Aufstände anzetteln, zum Beispiel durch die Drusen im Süden. Sie würden dabei helfen, Gefangene aus Gefängnissen zu befreien und die Muslimbruderschaft in Damaskus zum Aufstand anzufeuern. Und übrigens gibt es dazu eine hervorragende Zusammenfassung dieser Dokumente, die im Rahmen des Freedom of Information Acts erst vor kurzem, so kurz auch nicht, aber vor kurzem kamen neue Dokumente dazu raus. Die ursprünglichen Dokumente kamen schon 2003 zum Vorschein. Hat damals scheinbar niemand gemerkt, ich auch nicht. Aber die sind schon damals veröffentlicht worden, beziehungsweise veröffentlicht nicht in dem Sinne, sondern sie wurden freigegeben, lagen aber dann weiter in Archiven. Man muss sie halt eben nur holen. Und 2003, wie wir wissen, da waren wir alle hatten wir alle was ganz anderes zu tun. 2003 war der Angriff auf Irak. Und der Guardian, wer das will, der kann sich den Link nachher aufschreiben von mir oder wird ja auch später noch veröffentlicht. Der Guardian hatte dann auch 2003 einen sehr guten und langen Artikel unter den Quellenangaben etc. auch veröffentlicht. Die, was war das? Die Flasche. Kein Anschlag. Wie gesagt, kann man sich nachher bei mir abschreiben oder ich werfe das an die Wand. Also die Parallelen zur Entwicklung in Syrien seit 2011 sind also nicht zu übersehen. Es ist so, als ob Kermit Roosevelts Plan entstaubt wurde und den neuen politischen, propagandistischen, technologischen und militärischen Gegebenheiten angepasst worden ist, um dann von der Obama-Administration in die Tat umgesetzt zu werden, einschließlich der falschen Flaggen. Alles wurde getan, eben um die Welt glauben zu machen, dass die islamistischen Gewaltextremisten von Schlag al-Nusra, ISIS oder Gruppen, die des sogenannten vom Westen gegründeten Freien Syrischen Armee, FSA, als unschuldige Zivilisten die Leidtragenden des Schlechters Assad oder des Gewalt the Strongman, des Gewaltmenschen in Syrien sind. Eine herausragende Stelle unter diesen falschen Flaggenoperationen nehmen die verschiedenen Einsätze von Giftgas ein, die sofort und ohne Prüfung vom Westen der Regierungsarmee Assads zugeschrieben wurden. Den Einsatz von chemischen Kampfstoffen durch Regierungstruppen hatte Obama, wir erinnern uns, völlig unsinnig und in aller Öffentlichkeit mit großer Posaune am 20. August 2012 als rote Linie bezeichnet, die, wenn überschritten, einen US-Luftkrieg gegen die syrische Regierung auslösen würde. Wenige Tage nach dieser Obama-Erklärung, machte die Arabische Liga bereits syrische Regierungstruppen für ein Massaker an 20 Menschen verantwortlich, bei dem angeblich Giftgas eingesetzt worden sei. Aber auch hier gab es nur Behauptungen und keine Beweise, nicht einmal dafür, dass überhaupt ein Massaker stattgefunden hatte. In den nächsten 12 Monaten gab es dann immer wieder kleinere angebliche Giftgaseinsätze für die jede Seite, also die Regierungsseite und die freie syrische Armee und ihre westlichen und die Freunde Syriens, also die westlichen Unterstützer, einschließlich die der Golfstaaten, machten dann jeweils die andere Seite dafür verantwortlich. Wobei es nie sicher war, wer der tatsächlich Schuldige, der tatsächliche Täter in dieser Geschichte war. So war es dann also nur noch eine Frage der Zeit, bis der große, nicht mehr zu bezweifelnde Einsatz von Giftgas stattfand, also das große Massaker mit chemischen Kampfmitteln, nämlich am 21. August 2013, durch den auch von UN, zufällig waren gerade UN-Ermittler im Land, in Syrien, also praktisch vor deren Füße wurde dann ein großes Giftgasmassaker gelegt. Und die UN-Ermittler bestätigten natürlich auch sofort diesen Sarin-Giftgaseinsatz in Ghouta. Also das war am 21. Wichtig, merkt euch das Datum, 21. August. Die Schätzungen der Todesopfer reichten damals und heute immer noch von einigen hundert bis über 1000. Die größte bei 1500, aber alle Quellen sind dubios, aber irgendwo dazwischen wird es wohl gewesen sein. Und damit war also dann Obamas rote Linie eindeutig überschritten worden. Aber wer die Täter waren, konnte auch bis heute noch nicht aufgeklärt werden. Bis heute nicht. Die USA ließen dennoch sofort verlauten, im Besitz geheimdienstlicher Beweise für die Schuld der syrischen Regierung am Giftgaseinsatz zu sein. Russlands Präsident Wladimir bezweifelte deren Existenz öffentlich. Er sagte, ja, dann leg doch mal diese Beweise vor, wir wollen die nicht sehen, aber legt sie der UNO vor. Und in gewohnter Manier fand Washington eine solche Forderung von Russland, nämlich den Behauptungen auch Beweise folgen zu lassen, unerhört und hat also nichts getan. Man sollte den Amerikanern glauben, dass wenn man ihnen nicht glaubt, ist es unter ihrer Würde, nach Beweisen gefragt zu werden. Und unterdessen hatte sich jedoch das britische Unterhaus am 29. August, also der Anschlag oder das Massaker war am 21. August, am 29. August in einer Abstimmung gegen die geplante militärische Intervention der britischen Cameron-Regierung hatte sich das Parlament dagegen ausgesprochen. Und das war einmalig an der jüngeren Geschichte, ja, dass die Briten diesmal nicht das Schoßhündchen spielten, ja, und Cameron praktisch hier auch nicht mit einem Veto antworten konnte. Er war gebunden. Dafür aber kündigte Obama dann am 31. August 2013 die Durchführung eines Militäreinsatzes gegen Syrien an, unter der Einschränkung, dass er, das war auch eine ganz neue Version oder ein ganz neues Verhalten für einen US-Präsidenten in den letzten 20, 30 Jahren überhaupt oder noch länger, zuerst den Kongress um Genehmigung dieser Bombenaktion bitten zu wollen. Also die Entscheidung lag also dann beim amerikanischen Kongress. Den genauen Zeitpunkt des Einsatzes ließ Obama offen. Und am nächsten Tag, und jetzt wird es wirklich interessant, war Außenminister Kerry in London gewesen und gab vor einem berühmt, also bekannten, prestigiösen Forum, ich weiß jetzt nicht mehr, ISSS war oder war auf jeden Fall ein prestigiöses Forum, hielt er eine Rede und nach der Rede wurde er gefragt, ob es denn noch irgendeine Möglichkeit gäbe, wie es sehen würde, damit dieser Bombenkrieg gegen Syrien nicht stattfinden würde. Und dann ließ er sich kokett dazu hinreißen und hat gesagt, ja, wenn die syrische Regierung ihre ganzen chemischen Waffen verschrotten würde, dann würden wir nicht bombardieren. Sofort hat der russische Außenminister Lavrov reagiert und hat gesagt, gut, das kann gemacht werden. Innerhalb von 24 Stunden, Putin ist auch eingesprungen, hat gesagt, wir werden uns dafür einsetzen. Innerhalb von 24 Stunden kam die Nachricht aus Damaskus, ja, machen wir mit, sagt uns nur wann und wie, die Inspektoren können sofort kommen, wir legen eine Liste vor, wir sagen auch, wo das alles ist und so weiter. Die chemische Entwaffnung Syriens konnte also stattfinden und die erste Reaktion war verrückt. Der Amerikaner, das amerikanische Außenministerium, das State Department, korrigierte den Außenminister sofort, ein paar Stunden später, und sagte, was der Außenminister sagen wollte, war eigentlich, dass wir natürlich bomben werden, aber wir wollen auch die chemische Entwaffnung Syriens komplett dadurch erzielen. Ja? Also diese, was der Minister eigentlich sagen wollte, Geschichte, nur Kerry, das muss man ihm zugute halten, hat sich durchgesetzt und hat dann am nächsten Tag nochmal gesagt, nein, das habe ich gesagt und das meine ich auch. Da waren ja auch schon die russischen und syrischen Antworten da. Sie konnten also nicht mehr die Sache verändern, das hätte auch vor der Weltöffentlichkeit, hätte das wirklich unheimlich schlecht ausgesehen. Jetzt, und den Rest der Geschichte kennen wir ja. Das Problem dadurch ist allerdings den Amerikanern, Obama und den Vereinigten Staaten, ein doppeltes Problem entstanden. Erstens mal Obama, weil er sich, weil sich die Amerikaner, die Neocons, die ja in beiden Parteien sehr starke Positionen haben, die haben sich um ihren Krieg betrogen gefühlt. Und später, ein halbes Jahr und ein Jahr später, wurde mit der Ukraine, dieser Ukraine-Krieg, wurde ja immer wieder von diesen Leuten, das ist unsere Retourkutsche für Syrien, ja? Also für Syrien. Und zur selben Zeit haben sich die US-Vasallen von den Amerikanern betrogen gefühlt, nämlich Saudi-Arabien, Katar und wie sie alle heißen, denn die vertrauen ja auf die Glaubwürdigkeit der Vereinigten Staaten, dass sie, wenn sie etwas sagen, dass sie es dann auch halten. Wenn es irgendwo eine rote Linie gibt, wenn die wird überschritten, dass dann die Vereinigten Staaten auch eingreifen, militärisch, denn davon hängt ja in vielen Fällen nicht nur ihr staatliches Überleben ab, sondern auch ihr persönliches Leben. Und deshalb, ab diesem Zeitpunkt hat es eine Absatzbewegung von den USA gegeben in Saudi-Arabien, in Katar und so weiter. Die versuchen sich inzwischen rückzuversichern, sonst wollen zeigen auch den Amerikanern, wie sehr sie doch Saudi-Arabien brauchen. Wir brauchen uns nur zum Beispiel zu überlegen, dass diese Ölschwemme, die wir im Moment haben und den Preisverfall, ja die gesamte amerikanische Schieferölindustrie kaputt macht, beziehungsweise kaputt gemacht hat. Denn die sind rentabel im Durchschnitt, waren die nur noch rentabel bei etwa $60 pro Fass, aber das führt jetzt zu weit. Auf jeden Fall, diese Geschichte wurde offen diskutiert, die Amerikaner wissen es auch. Und wie gesagt, Saudi-Arabien fühlt sich verraten von den Amerikanern, orientiert sich auch verstärkt in Richtung China, versucht sich rückzuversichern überall. Also hier haben wir einerseits die US-Vasallen fühlen sich betrogen, amerikanisches Wort gilt nicht mehr, die Russen haben den Neokons ihren Krieg unter der Nase weggeschnappt. Und dafür sollten sie ja bezahlen. Mach mal bitte das zweite Bild ab. Ich will nur mal unterstreichen, wie bedeutend diese rote Linie diskutiert wurde. Endlos, wenn ihr Red Line und Obama in Syrien oder Giftgas macht, endlose Karikaturen. Ein paar davon habe ich mal hier, Assad, Line Dancing, immer weiter. Nur mal als Beispiel, ja.
Red Line.
Die Red Lines, Assad, ja, welche roten Linien. Dann, never mind, it's a red line, it's just blood. Also, ist auch eine rote Linie, eben nur Blut bei seinen Opfern. Also, endlos, das hat also wirklich die nicht losgelassen. Ja? Und dann Putin ist natürlich auch dabei, ja, der überschreitet auch dauernd rote Linien. Ja? Und hier Obama in gebückter Haltung vor Syrien mit seiner chemischen Bombe, der gerade die rote Linie überschritten hat. Und so weiter und so fort. Du kannst ruhig noch, während ich weiter rede, kannst du noch ein bisschen da durchgehen. Aber das hat die wirklich, das hat ihnen sehr, sehr viel zu schaffen gemacht, was hier in Europa, wo wir alle froh waren, dass es nicht zu dem Krieg gekommen ist, gar nicht so wahrgenommen haben. Ja, ja, das, um die Vorwürfe des Giftgaseinsatzes durch die Assad-Regierung ist es jedoch relativ still geworden. Ausnahmen gibt es jedoch weiterhin. So gibt es auch in Deutschland immerhin noch weiterhin böswillige Kriegstreiber, unter anderem auch Top-Politiker, die an den fabrizierten Giftgasvorwürfen gegen Assad festhalten. Denn sie versuchen weiterhin mit allen Mitteln, die Bundeswehrsoldaten in Syrien dazu zu bringen, dort mehr Verantwortung zu übernehmen und um in Damaskus die Fluchtursachen zu bekämpfen, nämlich die Assad-Regierung muss weg. Obwohl aus den Kampfgebieten in Syrien auch im zurückliegenden Jahr doch noch wiederholt aus dubiosen Quellen gemeldet, kleinere Chlorgasangriffe gemeldet worden, sind inzwischen immer mehr Tatsachen ans Licht gekommen, die eindeutig in Richtung islamistischer Terroristen und ihrer türkischen Unterstützer in der Regierung in Ankara als Täter zeigen. Und den russischen Anfangsverdacht, den damals Lavrov und Putin offen ausgesprochen haben, dass sie davon ausgehen, dass es eine falsche Flagge war. Der russische Außenminister Lavrov gab am 26. September 2013 unter Berufung auf russische Experten, die dann schon vor Ort geprüft hatten, auch die selbstgemachten Granaten, aus denen diese, waren ja gar keine richtigen Granaten, aus denen die dort rumlagen, dass es sich auch um selbstgemachtes Kampfgas gehandelt habe. Ähnlich hatte Russland schon über bereits früher verwendete Kampfstoffe bekannt gegeben. Der russische Präsident Wladimir Putin wies zudem darauf hin, dass es eigentlich unlogisch sei, dass die syrische Regierung ausgerechnet zu dem Zeitpunkt chemische Waffen eingesetzt hätte und dann auch noch unweit von Damaskus, in dem sich UN-Chemiewaffenermittler im Land befunden haben. Die konnten also innerhalb von weniger Stunden dann vor Ort sein. Zu einer ähnlichen Einsicht gelangte der US-amerikanische investigative Journalist Seymour Hirsch nachdem er, den kennen wir ja alle, der hat ja etliche Skandale und echte Verschwörungen, nicht nur Theorien, echte Verschwörungen aufgedeckt, zu einer ähnlichen Einsicht gelangte der US-amerikanische investigative Journalist Selmer Hirsch, nachdem er mit einer Reihe von US-Geheimdienstlern gesprochen hatte, die über die einseitige Darstellung durch die US-Regierung frustriert und sogar wütend waren. Ein Gesprächspartner fühlte sich gar an die Konstruktion des falschen Flagge-Kriegsgrunds durch den Golf von Tonkin-Zwischenfall erinnert. Also er zitiert das, das wäre ähnlich gelaufen. Das war damals für die eigentlich sind sie alle alt genug, aber die müssen es wissen. Aber für die es vielleicht vergessen haben, der Golf von Tonkin-Zwischenfall war damals der Grund, mit dem Washington damals den Start seiner Bombardierung von Nordvietnam rechtfertigte. Im April 2014 veröffentlichte Herr Hirsch weitere Recherchen. Demnach hatte der US-Militärgeheimdienst, also die Defense Intelligence Agency, DIA, unter anderem im Juni 2013 in einem streng geheimen Papier darauf hingewiesen, dass es innerhalb der Al-Nusra-Front eine Gruppe von Terroristen gäbe, die für die Herstellung von Giftgas geschult wurden und dabei von Agenten der Türkei und Saudi-Arabiens unterstützt worden seien. Innerhalb der US-Geheimdienste rumorte es demnach erheblich, denn man hatte offenbar genug Hinweise, die nahelegten, dass die Al-Nusra-Front, de facto also Al-Qaida in Syrien, die nennen sich dort Al-Nusra, den Anschlag unter falscher Flagge verübt hatten, um einen Einmarsch der USA zu provozieren. Das sagten also diese DIA-Gesprächspartner von Hirsch. Jetzt kommt der Abgeordnete des türkischen Parlaments, der Oppositionspartei HDP, von der eben Sevim gesprochen hatte, Eren Erdem und Ali Seka, stützten die These von Hirsch und den US-Geheimdiensten aufgrund von Gerichtsakten der Staatsanwalt der südtürkischen Stadt Adana, machten sie den türkischen Geheimdienst und dschihadistische Milizen für den Sarin-Einsatz in Gut verantwortlich. In einer Pressekonferenz am 21. Oktober letzten Jahres, also 2015, kündigten sie an, Beweise vorzulegen, dass bei der Beschaffung und Lieferung des Sarin-Giftgases das MKE, also der türkische Geheimdienst, Militärgeheimdienst, und der Al-Qaida-Terrorist Hayan Kasab involviert gewesen waren. Tatsächlich hatte damals die lokale türkische Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, denn die waren von Zollbeamten ergriffen worden. Übrigens, sehr interessant, nachdem diese Geschichte passiert war, und das war nicht nur eine Geschichte, sondern auch andere Waffenübergaben, die über den Militärgeheimdienst gelaufen ist, da gab es halt eben noch ehrliche Zollbeamte, die haben die gestoppt und haben sie verhaftet. Die sind innerhalb von kurzer Zeit wieder freigelassen worden, aber in die Richtung wollte ich jetzt nicht, sondern andersrum geht es, wir wirken Schuh draus, ich muss mich korrigieren. Nicht von Zollbeamten, sondern vom Militär sind die, von der Grenzpolizei, die dem Militär unterstand, sind sie gestoppt worden, verhaftet worden und der Staatsanwaltschaft zugeführt worden, Polizei. Ausgerechnet die Europäische Union bestand aber schon seit langem, dass die Kontrolle der Grenzen nicht durch das Militär, also nicht mehr dem Verteidigungsministerium unterstehen sollte, sondern sie sollte dem Innenministerium unterstehen. Sitzt auch leider immer noch ein, wie Sebim sagt, ganz scharfer Moslembruder. Und so wurde in Zukunft, also nach diesen Fällen, wurde dann das Innenministerium verantwortlich für die Grenzkontrolle und vorher das Militär. Offensichtlich ist man im Militär nicht unbedingt der Ansicht, dass von der türkisch, das kann man daraus erlesen, nicht unbedingt der Meinung des Erdogan-Regimes, dass man die ISIS unterstützen sollte. Also diese Abgeordneten, die sind jetzt beide, die warten darauf, dass man ihnen, die sind unter Hausarrest, man will versuchen, ihnen die Immunität, ihre Immunität zu nehmen. Das ist ja nun ein Verfahren, man hält sich an dieses rechtsstaatliche Verfahren. Und dann steht ihnen ein Gerichtsverfahren, man sind angeklagt wegen Spionage und Hochverrats. Ja, also wer Schweinereien aufdeckt, wird wegen Spionage und Hochverrat angeklagt. Was übrigens so eigentlich auch in anderen, sogar in dem modernen Mutterland der Demokratie durchaus mittlerweile gang und gäbe ist, nämlich in den Vereinigten Staaten. Ja, dort werden die sogenannten Whistleblowers, obwohl es ein Gesetz gibt, das die eigentlich schützt, ja, wenn sie nämlich offizielle staatliche Organe, die gegen Gesetze verstoßen, und nicht nur gegen irgendwelche Gesetze in den vorliegenden Gesetzen, sondern sogar gegen die Verfassung verstoßen, ja, dass denen keine, die müssen sogar in ihren Jobs bleiben etc. und dass ihnen kein Haar gekrümmt wird. Dass diese anderen Gesetze, dieses Whistleblower-Gesetz ist weitestgehend ausgehöhlt und kassiert worden und jetzt nicht nur drohen ihnen lange Strafen, etliche sind ja auch zu langjährigen Strafen verurteilt worden und wenn man jemals Snowden, falls man jemals Snowden habhaft wird, man redet ja schon viel in seinem Zusammenhang von Todesstrafe oder zumindest werden sie ihn einsperren und den Schlüssel wegwerfen. Also wie gesagt, wir haben das schon fertig. Aber zurück zu Kermit Roosevelt. US-Präsident Dwight D. Eisenhower sah sich, wir sind zurück 1957, sah sich schließlich gezwungen, Kermits Plan unerledigt zu den Akten zu legen, weil damals nur die Türkei bereit war, sich am geplanten Umsturz in Syrien aktiv zu beteiligen. Wieder die Türkei. Und offensichtlich verhinderte Washingtons Misstrauen gegenüber Ankara, dass man diesen Plan eben nur mit Ankara alleine durchzog. Man misstraute damals schon nicht den Türken in was dass die womöglich einen Alleingang dann in Syrien vorlegen wollten. Übrigens, inzwischen hat sich erneut ein starker Interessenskonflikt zwischen dem Obama-Regime und dem Erdogan-Regime über die Ziele im Syrien-Konflikt herausgebildet. Aber im Unterschied zu Kermit hatte Obama auch Saudi-Arabien und Katar diesmal beim Krieg gegen Assad fest an seiner Seite. Die Unterschiede und die Interessenskonflikte, die hat Sevim schon angesprochen, betrifft hauptsächlich diesen Streifen Land, der von den syrischen Kurden, Rojana-Kurden, oder im Grunde genommen sind das die syrischen Kurden oder die YPD als Selbstbefreiungskämpfer und Partei, die den Streifen entlang, na, ich habe auch eine Karte hier, aber jetzt wüsste ich, ja, gehen wir mal hin, gucken wir mal.